Ich würde sagen, der frommen Szene ist ein bisschen bekannter, aber sonst eher weniger. Jemand, der einen der größten Verlage hier in Deutschland führt, den Verlag für die deutsche Wirtschaft, auch im Ausland viele Verlage hat, hinter Bibel TV steht. Also jemand, der sehr engagiert und aktiv ist. Und er erzählte auf diesem Kongress über seine Burnout-Erfahrung und seine Erlebnisse. Und ich glaube, das war das erste Mal, dass ich damals so einen Bericht von jemandem hörte, der betroffen war und das in aller Öffentlichkeit erzählte, was ihm da begegnete. Er sagte, mein Leben lief normal, ich war erfolgreich, alles war gut. An einem Morgen wache ich auf und will aufstehen und ich kann nicht. Liege wie am Bett gefesselt. Leib und Seele sagen, du kannst gehen, wir bleiben hier. Und er sagte, der Weg von dem Schlafzimmer zur Toilette dauerte eine Dreiviertelstunde hin und zurück wieder genauso lang. Und die Toilette war nicht auf dem Hof, sondern im Nachbarraum. Und dann erzählte er ein bisschen, wie er ausgenommen war von jetzt auf gleich aus einem Leben, das von Erfolg geprägt war, wo er unterwegs war und gar nicht mehr konnte und es nicht weiterging. Eine sehr krasse Beschreibung, wie sie tatsächlich vorkommen kann, wie sie Burnout auslöst. Aber ich glaube, wir haben heute Morgen schon bei der Textlesung von Martin Berg gehört aus 1. Könige 19, dass diese Krankheit nicht so neu ist, wie wir denken, sondern dass sie uralt ist. So alt, dass sie weit in der Bibel zurückzufinden ist, bei dem Propheten Elia, eigentlich schon bei dem Führer Mose in den ersten Mosebüchern, aber Elia ist damit bekannt geworden. Und deswegen will ich euch und Sie gerade ein bisschen mitnehmen zu dieser Thematik, wie das sich eigentlich verhielt mit diesem Begriff und worum es geht, gerade in den letzten 100 Jahren vielleicht. Denn bis Anfang des 20. Jahrhunderts hat man noch von der Elia-Müdigkeit gesprochen. Also gab es diesen Begriff gar nicht. Und um diesen Belastungszustand zu definieren, dafür hat man zurückgegriffen auf die Bibel und das mit der Elia-Müdigkeit, so hat man das bezeichnet, eben ausgedrückt. Und der naheliegende Grund war, weil besonders Pastoren und Prediger betroffen waren von dieser Krankheit, ist ja keine, aber von diesem Belastungszustand, der so massiv ist, gab es natürlich eine interessante Nähe zu der Bibel und so hat man Jahrzehnte über diese Krankheit gesprochen. Und dann hat man in den 60er und 70er Jahren als besonders Pflegekräfte und Lehrkräfte von diesem Belastungszustand betroffen waren, eben von der Erschöpfungs- oder Belastungsdepression gesprochen, was insofern auch eine gute Begrifflichkeit ist, weil Depression fast immer eine Begleiterscheinung eines Burnouts ist. Das muss nicht immer so sein, aber meistens geht eine Depression, die ja für sich eine Krankheit ist, mit einer Burnout-Entwicklung an. Und dann hat 1972 der amerikanische Psychoanalytiker Helmut Freudenberger, den Begriff Burnout in Amerika in Forschungsarbeiten über diesen Zustand kreiert, entlehnt aus der Technik, aus der Raketentechnik. Also Burnout, man spricht von besonders aus der Technik in dem Bereich, wenn eine Raketenstufe komplett ausgebrannt ist, abgelöst wird von dem Teil, der noch weiterfliegt und einfach vom Himmel fällt, wie wir das ja immer wieder auch in den Nachrichten sehen. Und dieses Bild der völlig ausgebrannten Raketenstufe hat Freudenberger nun für diesen Belastungszustand genommen. Und in den 80er Jahren waren dann ganz stark weltweit, in der westlichen Welt, in den USA, in Europa, Manager betroffen. Und da kam dieser Begriff gleichzeitig in diese Gruppe mit hinein. Und da machte der Begriff Burnout so richtig Karriere, sodass ich vermute, dass jeder von uns, der hier sitzt, dieses Wort schon mal gehört hat. Und so richtig in die Mitte der Gesellschaft hineingekommen. Weil es aber dieser Begriff, dieser Zustand jetzt so bekannt war und es aber sich um eine Belastungssituation handelt, die nicht so einfach zu beschreiben ist, Matthias Burich, einer der Burnout-Päpste in Deutschland, Professor an der Universität in Hamburg, der jetzt im Ruhestand ist, der sagte, je mehr wir forschen, umso weniger wissen wir über Burnout. Das ist auch ein Ergebnis. Oder schreibt er in seinem aktuellen Buch, jedes Jahr gibt er eine Neuauflage raus, um den Forschungsstand über Burnout darzustellen. Und da merkt man schon, dass es nicht wie bei einer Grippe oder bei einem Armbruch ist, dass Burnout tatsächlich sehr herausfordernd ist in der Frage, was ist das eigentlich und wo sind die Probleme und was kann man tun in diesem ganzen Zusammenhang. Und weil dann eben dieser Begriff so bekannt war, hat ihn auch jeder im Mund gehabt und ganz schnell von Burnout gesprochen. Also da hat einer mal ein bisschen geschwächelt und schon hat man gesagt, er hat einen Burnout gehabt. Und das führt im Grunde dazu, dass heute Mediziner, Ärzte, Fachpersonal gar nicht mehr von Burnout sprechen, weil sie befürchten oder auch zu Recht wissen können, dass völlig falsche Dinge assoziiert werden. Und deswegen sind wir eigentlich heute im wissenschaftlichen Bereich wieder dabei, von der Erschöpfungs- und Belastungsdepression zu reden, was im Kern eine gute Beschreibung ist, aber tatsächlich dann doch nicht das abdeckt, worum es in der Situation geht. Und das wird heute ein bisschen mein Versuch sein, Sie und euch heute Morgen mit hineinzunehmen, der Frage, was ist das eigentlich, wie sieht es aus? Und heute Nachmittag dann mit dem Seminar für Leute, die mehr Interesse haben, die mehr hören wollen, dass wir da mehr in die Tiefe gehen, mehr hineingucken, was aus der Wissenschaft noch zu lernen ist und uns begegnen, wobei wir das meiste sehr deutlich aus der Bibel vor uns haben. Und uns dann neben der Frage der Identifikation beschäftigen, was können wir tun in der Prävention und was können wir auch tun, um Leute zu unterstützen in der Intervention, was diese Burnout-Entwicklung anbelangt. 3 schriftliche Anmeldungen habe ich die vergangene Woche bekommen, aber das sind eine Reihe von Gemeindeleuten, die ich gedacht haben, ach, ich gehe da mal hin, aber haben nicht gedacht, wir müssten eine E-Mail schreiben und damit habe ich auch nicht gerechnet. Darf ich mal kurz hören oder mal kurz sehen, wer vorhat, heute Abend bei dem Seminar, heute Nachmittag bei dem Seminar nach dem Mittagessen zu bleiben. Also ich rechne mit einer kleinen Gruppe. Genau. Okay, alles klar. Das habe ich mir gedacht, das ist super. Und wir werden das Seminar oben im Bistro machen, was uns allen den Vorteil bringt, dass wir sehr entspannt sitzen, weil wir einen Tisch vor uns haben. Wir können gleich beim Seminar Kaffee trinken und Kuchen essen und machen es dann eben schön gemütlich uns. Okay? Also nachher so gegen 14 Uhr geht es dann mit diesem Seminar. Wenn wir mit Mittagessen durch sind, legen wir oben im Bistro einen Stock höher mit dem Seminar los. Wenn wir diese Geschichte des Elia vor uns haben, was dort passiert, da begegnen uns 2 große Schwerpunkte und die möchte ich heute Morgen zum Schwerpunkt auch dieses Gottesdienstes machen und uns mit hineinnehmen, Elias Situation anzuschauen, Elias Belastung, diese innere Erwartung und die andere Seite Gottes Hilfe, die umfassend kam, um die beiden Dinge anzugucken. Also ich habe 5 Jahre über Burnout geforscht, habe eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben, aber ich kann Ihnen sagen, was wir hier aus der Bibel lernen, ist Gold wert für diese Thematik. Und deswegen machen wir auch und bauen dieses Thema ganz bewusst ich heute Morgen auf. Elias Belastung, die innere Erwartung. In der Textlesung, die wir gehört haben, haben wir in Vers 10 aus 1. Könige gehört, als Elia sagt, ach Herr, du großer und allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen, denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Ich weiß nicht, wie vertraut Ihnen und euch Elia ist. Elia ist einer der großen Propheten, die wir in der Bibel im Alten Testament finden, der von Gott eingesetzt war, Gottes Botschaft zu seinem Volk zu bringen und die Menschen zu erreichen. Und wenn man das überhaupt so sagen kann bei einem Propheten, das ist immer so ein bisschen eine Sache, weil ein Prophet tut eigentlich nichts. Er gibt im Grunde nur etwas weiter, was er von Gott gehört hat. Aber wenn man das so sagen kann, war er über die Maßen erfolgreich in seinem Dienst. Seine Prophetien, die oft das ganze Land und das ganze Volk betrafen, also in einer globalen Art waren, die Botschaft, die er von Gott bekam und an dem Volk weitergegeben hatte, traten schnell, umgehend und hochpräzise ein. Es gibt Prophetien, die wir im Alten Testament lesen, da warten wir noch auf die Erfüllung. Ja? Also das gibt es eben auch. Aber in Elias Fall war es so, dass sich Gott direkt dazu stellte und handelte. Und dem Volk und den Menschen zeigte, das ist der Prophet, durch den ich rede. Was er von mir gesagt bekommt, sagt er weiter und es wird eintreffen. Es kommt dann sogar in dieser Geschichte, die sogar relativ kurz ist im Alten Testament über Elia, intensiv und kurz, kommt es sogar zu einer unglaublichen Auseinandersetzung in seiner Zeit. Der Baalskult mit den Baalspriestern, von denen wir gehört haben, war eine sehr weit verbreitete Religion. Und sie war unglaublich menschenverachtend und grausam. In dem Baalskult war es normal und üblich, dass Menschen geopfert wurden, diesen Göttern. Und das ist Gott, der Gott der Bibel, ein Gräuel, dass das passiert. Die Menschen, wir sind seine Geschöpfe und er liebt jeden Menschen. Und so musste es eben auch zu dieser Auseinandersetzung kommen, dass die Botschaft Gottes, die um die Gemeinschaft mit dem Menschen ringt, den Menschen sucht, ihm nachgeht, jedem Einzelnen, sich dagegen stellt, wenn eine andere Religion kommt, die einfach so Menschenleben umbringt, wo das keinen Wert hat und alles unterdrückt wird. Und in dieser Auseinandersetzung ein Elia und 450 Baalspriester. Und dann berichtet unser Text, sind nochmal 400 Priester aus einer anderen Religion, der Astarte-Religion, die auch noch mit dabei waren. Und die treten gegeneinander an und versuchen zu zeigen, wer hat den echten und wahren Gott. Und dann ging es um zwei Altäre, die gebaut wurden. Elia baut seinen Altar und sie bauen ihren Altar. Und bei den Baalspriestern passiert nichts, weil es eine menschengemachte Religion ist, die keinen Gott hat, keine Götter, die Macht hätten. Und nachdem der Tag fast vorbei war, tritt Elia auf und kippt noch einen Eimer Wasser über seinen Opferaltar. Und er betet zu seinem Gott und es fährt Feuer vom Himmel und verzehrt Opfer und diesen ganzen Altar. Und es war für alle Menschen, für dieses ganze Israel, für alle, die da waren, deutlich zu sehen, Elia ist der Prophet des wahren Gottes. Also das meine ich mit überaus erfolgreichem Prophetendienst. Dass er sich von Gott gebrauchen ließ, dass er nicht zurückschreckte und sogar diese Anforderung aufnahm. Also gegen 54 Leute oder im Grunde muss man sagen, gegen 800 Leute alleine anzutreten, das ist ein bisschen mehr wie Schlag den Rab, oder? Und Elia stellt sich dieser Sache und geht siegreich hervor. Und die damalige Zeit war so, wenn Menschen aufgetreten sind und haben gesagt, also ich habe da eine Botschaft Gottes und sie war nicht von Gott, musste dieser Prophet mit dem Leben bezahlen. Und das ist die Folge, dass diese 450 Baalspriester ums Leben kamen, weil sie Elia unterlegen waren. Und dann kommt es zu dieser kuriosen Situation, die wir in der Textlesung gehört haben. Da hört die Königin, die auch dem Baalskult angehörte, natürlich stinksauer war, dass Elia die Priester umbrachte, siegreich war, dem Volk gezeigt hatte, da gibt es einen wahren Gott, der die Menschen liebt und der sie führen möchte. Und sie sagt, wenn ich dich erwische, Alter, würden wir heute sagen, Elia, hau ich dich um. Und was kurios ist, obwohl Elia gerade gegen 450 Leute angetreten war und merkte, Gott ist bei ihm und hilft ihm, der erlebt hat, dass Gott Dürre schenkte und Hungersnot und ihn trotzdem versorgte, dass Elia erlebte, wie ein Toter auferstanden war, bekommt es in diesem Moment mit der Angst zu tun und flieht. So als ob Gott gar nicht da wäre und all die Erfahrungen nicht vorhanden gewesen wären. Merken Sie, wie kurios der Zusammenhang ist? Hocherfolgreich, große Machtdemonstration, Gott, der sich erweist und dazustellt. Und dann kommt eine Warnung und er flieht. Vielleicht denken Sie, wenn die Königin warnt, also das kann schon gefährlich sein, oder? Aber wenn das gesamte Setting anbelangt, ist es völlig ungewöhnlich, dass Elia sich so verhält. Und ich möchte mit Ihnen nochmal diesen Vers 10, den ich eben gelesen habe, nochmal ein bisschen genauer angucken und jetzt mit der neuen Antenne diesen Text lesen, den er ja, nachdem er auf der Flucht ist, Gott entgegenbringt, als er mit ihm in Kontakt ist. Ach Herr, du großer und allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten dir zurückzubringen. Denn sie haben den Mund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben. Ich allein. Und nun trachten sie auch nach meinem Leben. Wenn man diese Geschichte oberflächlich liest, könnte man den Eindruck bekommen, Elias flieht, weil Isabel ihm droht. Wenn man die Geschichte genauer anguckt, würde man sagen, gibt es gar keinen Grund für. Elia hatte Gottes Macht auf seiner Seite, dass Hunderte von Leuten nicht ausrichten konnten. Aber was dahinter war, und das muss man genauer anschauen, ist, dass Elia er der Mann war, der dieses Volk seinem Gott wieder hinbringen, zubringen wollte. Das war seine innere Motivation. Er übernahm die Verantwortung für seinen Dienst als Propheten, die aber zu Gott gehört und nicht seine ist. Denn kein Mensch kann Herzen verändern. Das können wir nicht, kann ich auch nicht. Das ist etwas, was Gott kann, wenn wir unsere Herzen aufmachen, wenn wir uns öffnen und das Werben, das Rufen Gottes hören. Und das ist bei Elia schief gewesen. Und deswegen war er so frustriert und ich glaube, das können wir nachvollziehen. Da kämpfst du gegen die Baalspriester, zeigst aller Welt, es gibt nur einen wahren Gott. Und was machen die Menschen? Sie kehren nicht zu Gott um, es ist ihnen gerade egal und machen ihr Ding weiter. Bleiben bei ihren Göttern, die nicht helfen können, die nichts tun können und vergeuden ihr Leben und kommen nicht zu dem Gott zurück, der sie liebt. Das war diese große Frustration. Elia hatte erwartet, jetzt muss doch auch die Regierung mal einlenken. Die müssen doch verstehen, dass das mit diesem Baalskult die totale Katastrophe ist. Und so schlimm für das Volk. Und nicht das passiert, sondern sie trachten ihm auch noch nach dem Leben. Vor ein paar Jahren habe ich einen Missionaren getroffen, mit ihm ein bisschen gesprochen. Und er war viele Jahre in der Mission gewesen, der Außenmission in Südamerika. Und er hatte auch eine Burnout-Entwicklung hinter sich. Und wir kamen ins Gespräch, weil ich gerade mitten in meiner Forschungsarbeit war. Und dann sagt er, weißt du, Heiko, ich hatte Verantwortung für etwas übernommen, für das ich keine Verantwortung hatte. Ich habe etwas versucht zu erreichen, was ich nicht erreichen konnte. Er hatte eine gute und erfolgreiche Arbeit gemacht. Aber das, was er für sich vorgenommen hatte zu tun, war nicht zu erwarten und nicht zu erreichen, hatte nicht die Mittel dafür gehabt. Ähnlich wie bei Elia, zu denken, man könne Herzen verändern, wenn man nur das und das und das tut. Und das Zweite war, das Dritte war, dass auch die Missionswerk gar nicht diese Ausrichtung hatte, gar nicht diese Vision hatte und diese Richtung. Und er hat mir gesagt, dass er lernen musste, zu verstehen, dass er in seinem Verantwortungsbereich Verantwortung tragen kann, das, was er verändern kann, aber die anderen Dinge bei Gott lassen muss. Und so etwas kann man einen sogenannten inneren Antreiber nennen, und damit werden wir uns auch im Seminar ganz kurz beschäftigen. Innere Antreiber, Dinge, die sich in uns entwickeln oder die in früher Kindheit in unser Leben hineingelegt wurden, so Skripte, die in uns drinstecken, von denen wir gar nicht wissen, dass sie da sind. Und die unser ganzes Leben antreiben und bewegen und wir versuchen mit meist unpassenden Mitteln das zu erreichen, kommen nicht zu diesem inneren, nicht wahrgenommenen Ziel und sind völlig frustriert, dass es nicht geht und stehen in einer großen Burnout-Gefahr. Und das muss man auch sagen, bei allen Indizien, allen Tools, die man so hat in der Diagnostik, um Dinge herauszufinden, man kann nie 100% sagen. Und wenn die Belastung eines Menschen noch so groß ist, ob ein Burnout entsteht oder nicht. So individuell ist das. Aber die Gefahr ist hochgegeben, wenn es innere Antreiber in dem Leben eines Menschen gibt, denen er nicht sich bewusst ist und die genau diese Dinge tun. Man kann sie sich selbst setzen, ohne es richtig wahrzunehmen. Und sie können aber auch angelegt sein durch die Erziehung, durch frühe Kindheit. Und dann gibt es diese äußeren Antreiber. Das ist das, was die Manager auch in den 80er, 90er Jahren so erwischt hat. Die Wirtschaft hatte sich verändert und man hatte von diesen Führungsleuten Arbeiten und Leistung erwartet, die sie gar nicht beeinflussen konnten. Und damit sie in einen unglaublichen Burnout hineingetrieben. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Bild von Tiki Küstenmacher kennen. Da gibt es eine Reihe von Tieren. Da ist ein Fisch im Fischglas. Da gibt es einen Affe, eine Schnecke und einen Vogel. Und dann sagt er, okay, damit es gerecht zugeht, die erste Übung ist, alle sollen auf den Baum raufklettern. Ja? Das wird für den Fisch schwierig, oder? Ist überhaupt nicht in der Lage, weil er nicht in seinem Material ist, in seinem Umfeld, für das er gemacht ist. Und genau das ist passiert. Die Wirtschaft, die korrigiert es gerade ein bisschen. Wir haben da viele Veränderungen. VW hat angefangen damit, Microsoft auch, weil sie gemerkt haben, ihnen brennen die Mitarbeiter weg. Wenn Erwartungen an ihre Führungskräfte gestellt werden, für die sie weder die Mittel noch die Autorität, noch die Möglichkeit haben, das zu verändern und zu tun. Und das sind dann äußere Antreiber, dass Menschen ausbrennen, weil sie sich über die Maßen einsetzen, alles tun und unternehmen, aber einfach die Möglichkeiten nicht dafür haben. Das passiert übrigens heute häufig bei Müttern. Wir leben in einer Zeit, das war schon 2012, als ich meine Arbeit abgeschlossen habe, abzusehen, da hatte ich das prophetisch in meine Arbeit reingeschrieben, die nächste Generation der Burnout-Betroffenen nach Pastoren, Lehrkräfte, Pflegekräfte, Manager werden die Mütter sein. Denn Muttersein geht in unserer Kultur nicht mehr. Mütter müssen alles tun. Wir müssen voll berufstätig sein, Karriere am besten machen, dann Kindererziehung, den Haushalt, die Ehe machen. Und das ist ein multipler Belastungszustand. Hohe Erwartungen von allen Seiten. Die müssen gar nicht von außen gestellt werden. Die bringst du schon mit, dass du das gut auf den Weg bringen willst. Und das ist auch das, was wir in den letzten Wochen gehört haben. Der Tagesschau ist so 2-3 Wochen her, kamen die neuen Zahlen von Erkrankungen, von Fehltagen, Krankheitstagen in Firmen aufgrund von psychischer Belastung, Krankschreibung, und die ist um 50% von 20 auf 30 Millionen 2017 gestiegen. Und die Hauptgruppe, die dazugekommen sind, sind berufstätige Mütter. Weil die Belastung so groß ist, die Erwartung, dass es nicht zu schaffen ist. Also vielleicht gesellt sich noch die eine oder andere Mutter nachher dazu, um ein bisschen wachsam aufzupassen, was da ist. Aber das ist nur ein Aspekt eines Burnouts, eines Belastungszustandes. Und es gibt viele, viele andere. Und das ist die große Herausforderung, dass zwei Menschen beide in einem Burnout stecken können. Aber wenn sie dann schauen, was ihre Belastung ist, ist es so weit voneinander, dass man denkt, das hat ja gar nichts miteinander zu tun. Es ist sehr individuell und unterschiedlich. Und deswegen kommt man gar nicht drum rum, wenn man belastet ist im Leben, und das merkt jeder Mensch, da gibt es viele Indizien, die das deutlich machen, dass man der Sache nachgeht, dass man sich helfen lässt und sich auf die Suche macht und nicht weitermacht wie bisher. Und hoffentlich früher als Elia, der an dem Punkt war zu sagen, also besser ich sterbe heute als morgen. Und das ist auch tatsächlich eine der finalen Zustände im Burnout. Es gibt so eine Skala über verschiedene Stufen des Burnouts, und da ist Selbstmordgedanken und Absichten tatsächlich eine der letzten Stufen, und wo es bei manchen Menschen auch da keinen Halt mehr gibt. Elias zerbrach daran, dass er sein Volk und seine Regierung nicht zu Gott umkehren konnte. Er hatte es zu seiner Verantwortung gemacht. Aber es war nicht seine Verantwortung. Der Auftraggeber war Gott. Er sollte reden. Er sollte die Botschaft weitergeben. Das war seine Aufgabe. Aber dass es passiert oder nicht passiert, hatte überhaupt nichts mit seiner Aufgabe zu tun. Aber er hatte diese Verantwortung übernommen. Und er zerbrach daran und geriet in den Burnout. Und wie wir früher gesagt haben, Elia-Müdigkeit, das ist der Zusammenhang, den wir haben. Und vielleicht ist es bei Ihnen, ist es bei dir auch ähnlich, nur ganz anders gelagert. Da wünschst du dir eine ideale Ehe. Oder wer startet in die Ehe, ohne diesen Wunsch zu haben, dass das das Paradies auf Erden wird? Aber alle, die verheiratet sind, wissen, da braucht es zwei zu. Und da braucht dein Ideal nur ein bisschen anders sein als das deines Partners. Und dann kannst du investieren und machen und kommst nicht zu dem, was vielleicht auch nicht zu erreichen ist. Es gibt Idealvorstellungen über Ehebeziehungen, die nicht realistisch und auch nicht gut sind. Und daran kann man zerbrechen. Vielleicht ist es deine Hoffnung, dass das Leben deiner Kinder super wird und gelingt. Und was du verstehst unter Gelingen, ist bei deinen Kindern wahrscheinlich nicht so, weil sie ganz andere Menschen sind. Die haben was von dir, und doch sind sie eigene Persönlichkeiten. Und wenn du versuchst, deinen Gedanken hineinzutragen, wie sie werden müssen, vielleicht sogar noch beruflich in deine Fußstapfen treten, und sie gar nicht dafür, ich sag's mal ein bisschen salopp, gemacht sind, dann wird es bei ihnen zum Burnout kommen oder bei dir. Und das ist einer der ganz großen Konflikte, die wir haben in unserer Zeit. Schon immer und auch jetzt. Dr. Jörg Knoblauch, der Unternehmerssohn war. Sein Vater hatte Drillbox besessen. Das ist so eine Firma, die machen Bohrer für die Bohrmaschine in so Blechboxen. Also die Männer, die aus dem Baumarkt sich ein bisschen auskennen, die kennen das. Ja, ist zwar heute fast alles Plastik verpackt, aber diese Blechboxen, das ist Drillbox. Der Vater hatte die Firma. Und Jörg Knoblauch ist so weniger der Metaller und Handwerker, sondern ist der Manager und Organisator. Und er hat eine große Herausforderung, auf der einen Seite dieses Firmenimperium weiterzuführen, auf der anderen Seite doch seine Berufung zu leben. Heute gehört die Firma nicht mehr, ihm hat sie verkauft nach dem Tod seines Vaters. Das war ein Deal, den die beiden gemacht haben, hat sie so lange eben geleitet und auf den Weg gebracht. Und er sagte mal im Seminar: Ihr lieben Leute, tut mir einen Gefallen, erwartet nicht von euren Kindern, dass sie das tun, was ihr tut. Und er hat sich besonders an Unternehmer gerichtet, hat gesagt: Erwarte nicht von deinen Kindern, dass sie deinen Laden übernehmen. Wenn sie das wollen und das passt, super. Aber erwarte es nicht grundsätzlich. Jetzt haben die meisten von uns vielleicht gar keinen Laden, den sie an die Kinder vererben können, weiß ich nicht. Aber die Erwartung, wie die Kinder werden sollen, die orientiert sich doch sehr immer an uns, oder? Wie wir sind. Diese Kreativität zu haben, den Kindern den Freiraum zu lassen, dass sie ihr Leben gut und selbstständig in die Hand kriegen, aber ganz anders als wir. Das braucht schon eine gehörige Portion Mut. Steckt ein großes Potenzial an Burnout dahinter. Etwas zu unternehmen, was im Grunde nicht zu erreichen ist und auch gar nicht Gottes Ansatz ist für unser Leben. Es gibt so Firmen, die machen in der 20. Generation, sind das Bäcker. Aber das ist eher die Ausnahme anstatt die Regel. Oder vielleicht ist es die Vorstellung, wie dein Leben sein müsste, dein Ideal von Leben. Vielleicht, weil du es selbst bei deinen Eltern gesehen hast, wie das gelaufen ist. Und jetzt meinst du, wenn ich genau das tue, wie es meine Mama und mein Papa gemacht hat, dann werde ich auch so ein super erfülltes Leben führen, wie die beiden das miteinander hinkriegen. Dann versuchst du das zu kopieren und merkst, das ist alles andere als Erfüllung. Ja, es ist furchtbarer Krampf. Weil du wahrnehmen musst, dass du eben auch anders bist als deine Eltern. Da lassen sich Dinge vielleicht übernehmen, die auch für dich gut sind. Aber das sind Dinge, die musst du selbst auf den Weg bringen, musst erkennen, wie du bist, wie du gestrickt bist, deine Persönlichkeit, deine Begabungen, die du hast. Dass da eben auf der einen Seite nicht so eine liebevolle Mutter rauskommt, die du auch gerne wärst, sondern Gott hat dich als resolute Frau gemacht, um Dinge voranzubringen. Ja? Und da kannst du dran zerbrechen, wenn du so ein Vorbild hast, dem du nicht hinterherkommst. Aber wenn du nicht so ein barmherziger und so ein geduldiger Mensch bist und jemand, der auch, meine Frau würde sagen, das Phlegma hat, das ich zum Beispiel gar nicht habe, dann ist der Burnout schnell da, weil du kannst tun, was du willst. Da wirst du, wie du bist, nicht hinkommen. Bei allen Bemühungen bist du einfach anders gemacht. Oder dein Wunsch, wie es an deiner Arbeit sein will, wie weit du kommen sollst, deine Karriere, da hat auch jeder seine Vorstellung, vielleicht deine Firma auf den Weg zu bringen oder im Verein etwas zu bewirken. Oh, was habe ich da Kämpfe erlebt, ein paar Jahre auch in normalen Vereinen. Und wenn da Leute ihre Vorstellung haben und das gar nicht im Interesse des Vereins liegt, ja, und könnte ich Geschichte erzählen, spare ich mir aus Zeitgründen, aber das kann dich ausbrennen. So schauen wir an, was sind diese Antreiber, diese Erwartungen, die einfach nicht passen. Das war Elias große Herausforderung. Er hatte Verantwortung, er hatte ein Ziel übernommen, das nicht seine Aufgabe war und für das er da auch nicht die Mittel hatte. Unmöglich, das zu schaffen. Er sollte ein Werkzeug in Gottes Hand sein und das war er. Sehr gut und sehr mutig. Der ist nicht weggelaufen, als es dann ernst wurde. Ja? Und er hat sich hingestellt und dem Volk die Botschaft gebracht. Aber jetzt möchte ich mit Ihnen, mit euch heute Morgen diesen Schritt weitergehen und angucken, wie Gott sich verhalten hat in dieser Situation mit seinem ausgebrannten Propheten, der erstens wegläuft, jetzt wegläuft vor der Königin und zweitens nur noch sterben will und am besten schneller als langsamer. Und was man auch in dem Text, was Martin gelesen hat, schon mitbekommen hat, ist, dass Gott ihn unterstützt auf der Flucht. Das ist kurios, oder? Elia haut ab und Gott unterstützt ihn auf der Flucht. Lässt ihn schlafen, bewahrt ihn, dass sein Leben nicht angetastet wird. Es war ja kein großer Zeitrahmen. Bis morgen Mittag putze ich dich weg, hat Isabel gesagt. Ja?
So, er gibt ihm diese Nacht zum Schlafen, er versorgt ihn durch einen Engel mit Brot und Wasser, weil es an der Stelle gerade kein Kiosk gab. Und in dieser Speise, und da merken wir schon, dass wir jetzt nicht mehr auf der normalen Ebene sind, sondern dass wir jetzt ein Stück in Gottes Welt sind, mit diesem bisschen Wasser und diesem Brotfladen hat er Power, um 40 Tage Tag und Nacht durch die Wüste zu gehen und noch viel weiter weg zu fliehen. Also wenn ich nachher kein Mittagessen kriege, wird es schon bei mir schwierig. Ja? Und spätestens heute Abend könnte ich nicht mehr nach Hause laufen und das sind keine 40 Tage und Nächte. Ich fahre ja auch noch Auto dazu. Ne? Aber das ist, Gott greift ein und fängt von Anfang an übernatürlich an, Elia zu handeln. Und das möchte ich in unseren Fokus hineinbringen, dass wir das sehen, wie Gott wirkt. Aber er unterstützt ihn. Und er gibt ihm Zeit. Das liest sich in 2 Sekunden. 40 Tage. Eine Sekunde. 40 Tage. Aber es sind 40 Tage. Und wie ist er später wieder zurückgegangen? Nochmal 40 Tage. Und wie lange er an diesem Berg Horeb war, wissen wir nicht genau. Wir haben keine Ahnung. Und das ist auch eine gute Botschaft für uns heute Morgen, wenn es um Burnout geht und du damit zu tun hast oder jemanden kennst, der betroffen ist und du heute hier bist und sagst, was soll ich nur machen? Du brauchst Zeit. Denn Gott nahm sich die Zeit, weil es notwendig war. Burnout-Entwicklungen sind nicht schnell mit einer Pille zu behandeln weg. Burnout-Entwicklungen, je weiter sie sind, umso mehr Zeit brauchen sie, bis die Dinge wieder zurechtgebracht sind. Und die Zeit braucht man. Und so wie Elia es nicht alleine schaffen konnte, rauszukommen, sondern Gottes Hilfe brauchte, so ist es auch für uns nicht möglich, wenn du in einer Burnout-Entwicklung bist, selbst rauszukommen. Du brauchst Hilfe und ich hoffe, du hast sie von Gott und von Menschen, die dich unterstützen, aus dieser Entwicklung rauszukommen. Wenn ich diese Geschichte mit der Flucht lese, wie Elia flieht und Gott ihn unterstützt, jedes Mal, wenn ich sie lese, denke ich, Heiko, wie hättest du dich verhalten, wenn Elia zu dir gekommen wäre? Was hätte ich gemacht, wenn ein Mitarbeiter zu mir kommt und sagt, hör mal Heiko, ich würde mich am liebsten umbringen, ich kann nicht mehr, ist mir alles zu viel, ich habe so viel unternommen, mich so engagiert, ich will Schluss machen. Also einmal würde die Warnung, mit dem ich will mich umbringen, schon ziemlich hart sein, oder? Aber bei mir kommt so immer das Gefühl hoch so, Mensch, stell dich nicht so an, sei kein Froschpupsi, guck du mal, was du für eine tolle Arbeit gemacht hast, und mit den Propheten, du warst der Sieger, und weißt du so, das ist so das Innere, das kommt immer, wenn ich damit zu tun habe, kommt das so bei mir an, so diese so Show must go on Mentalität, die dann drauf kommt. Gott verhält sich nicht so oberflächlich. Gott sagt nicht, Mensch Elia, ich bin noch bei dir. Stell dich nicht so an. Das bisschen Isebel da. Er unterstützt ihn auf der Flucht. Kommt ein Mitarbeiter zu dir und sagt, ich brauche mal 5 Tage Urlaub, ich bin völlig am Ende. Und der Chef sagt, nimm mal 3 Monate. Ja, der würde sagen, was, 5 Tage, also 1 Tag oder 2, aber dann bist du wieder da. Ja. Gott gibt Elia Zeit, weil es nur mit Zeit geht. Und Gott tut etwas Unglaubliches. Ich habe gesagt, er hilft Elia auf der Flucht. Er versorgt ihn nach Leib und Seele. Gibt ihm zu trinken, gibt ihm zum Schlafen, dass er Kraft hat. Gibt ihm Kraft, diese weite Flucht anzutreten. Er zeigt ihm, und das zeigt der Text, wenn man ihn weiterliest, dass er übrigens nicht der einzige Prophet in Israel war, sondern dass da noch 7000 andere waren, die auch nichts mit dem Baalskult zu tun gehabt haben und sich genauso verbindlich wie Elias zu Gott gehalten war. Und er gibt ihnen einen neuen Dienstauftrag. Er gibt ihnen einen neuen Dienstauftrag. Und wir lesen von dieser Begegnung mit Gott nichts mehr über Ahab und Isebel. Das finde ich sehr interessant. Also in Bezug zu Elia. Später wird dieses Königsehepaar nochmal erwähnt und auch das Ende ihrer Regierung. Das geht alles zu Ende. Aber in Bezug zu Elia, der ja vor der Isebel geflohen ist, lesen wir nichts mehr in der Bibel, dass es da noch eine Schwierigkeit gegeben hat. Es ist einfach weg. Es ist einfach kein Thema. Es ist einfach weg. Gott gibt Elia einen neuen Dienstauftrag. Und schenkt seinem Propheten, und ich glaube, das ist das Größte an dieser ganzen Begebenheit, die uns in der Bibel berichtet wird, eine neue Gotteserfahrung. Gott schenkt Elia eine neue Gotteserfahrung. Und das möchte ich gerne am Ende meiner Predigt mit uns gemeinsam anschauen, diese neue Gotteserfahrung, die Elia macht. Aber dazu müssen wir heute Morgen uns ein Stück auf das Leben des Elia einlassen, um zu verstehen, was so unterschiedlich war. Der Elia war als Gottes Prophet berufen. Und ich habe ja gesagt, er war über die Maßen erfolgreich. Also wenn der eine Prophetie von sich gab, dann ist die sofort eingetreten. Es war direkt miteinander, das kam dann nicht so mit 2-3 Wochen später. Es gibt Prophetien der Bibel, die haben Monate und Jahre gedauert. Ich habe erzählt, es gibt Prophetien, da warten wir noch auf die Erfüllung. Aber in Elias Dienst war Gottes Handeln aufschlaggenau mit dem, was er prophezeit hatte. Er prophezeite eine Hungersnot und sie kommt. Er prophezeit Dürre und es kam kein Regen mehr. Er prophezeit Regen und es ist kaum eine Strecke von ein paar Kilometer zu machen, bis nicht, obwohl keine Regenwolke am Himmel zu sehen war, dieser Regen eintritt und dieses Land überspült. Er legt sich mit 450 Baalspriestern an und gewinnt und geht siegreich daraus hervor. Er erlebt eine Totenauferweckung. Er ist bei einer Witwe untergebracht von Gott, der ihn dort versorgen will, deren Sohn stirbt. Elia ist völlig außer sich und betet für diesen jungen Mann, der gerade gestorben war, und er kommt wieder zum Leben. Das ist die Erfahrungswelt des Elia. Können wir uns da hineinversetzen, welchen Erfahrungsschatz er von Gott hatte, mit Gott hatte. So ist sein Gott. Es passiert etwas und Gott handelt sofort. Und dann droht ihm die Isebel, ihn zu töten, und nichts passiert. Nichts passiert. Da kommen keine Engel, da wird er nicht platt gemacht, da wird er nicht weggespült. Nichts passiert. Und als er dann später alleine mit Gott war, macht er eine neue Gotteserfahrung. Er zieht sich zurück auf diesen Berg Horeb, ist in der Höhle. Und da antwortet ihm der Herr, und so berichtet 1. Könige 19, Abvers 11 weiter. Komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin. Ein schönes Bild für Burnout. Schönes Bild für Burnout. Tritt aus deiner Burnout-Höhle heraus und tritt vor mich hin. Denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, riss ganze Felsbrocken aus dem Berg heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Und noch einmal wurde er gefragt, Elia, was tust du hier? Elia kannte Gottes Gegenwart in dem Handeln von Sturm. Und er kannte Gottes Gegenwart in dem Handeln von Feuer, als der Altar, den er aufgebaut hatte, mit Feuer verzehrt wurde. Aber Elia kannte nicht Gottes Gegenwart in einem leisen, unwirkungsvollen, unspektakulären Säuseln, das erstmal nichts veränderte. Und doch ist Gott genau in diesen leisen Säuseln, das in diesem Moment überhaupt nichts verändert hat. Elia macht eine total neue Gotteserfahrung. Und ich möchte euch fragen, wie ist es bei dir mit deinen Gotteserfahrungen? Vielleicht sind sie anders wie bei Elia, aber du hast sie. Und in diesem Rahmen denkst du. Vielleicht ist deine Gotteserfahrung, es gibt gar keinen Gott. Das ist alles Quatsch, das ist alles eingeredet, das ist alles dumm Zeug. Alles Vergangenheit, haben Leute irgend so einen frommen Kram geschrieben und heute gehen da Leute mit und das gibt es überhaupt nicht mehr. Vielleicht ist es deine Erfahrung, dass das überhaupt nicht real ist. Oder deine Gotteserfahrung ist, dass du sagst, wie kann dieser Gott gut sein und der Schöpfer des Himmels und der Erde, der so viel Leid auf dieser Erde zulässt. Und du sagst, das kann nicht zusammenpassen, das kann es nicht geben. Wo ist da ein Gott? Eine große Frage unserer Zeit. Oder vielleicht sagst du, ich habe noch nie erlebt, also die meisten, glaube ich, müssen sagen, also ich habe fast noch nie erlebt, dass Gott meine Gebete erhört hat. Ich habe schon mal gebetet, nach einem Parkplatz in der Innenstadt. Und dann kam da nichts, also schon mal, aber also eigentlich nicht. Ja, das ist das Problem mit den Gebetserhörungen. Wenn wir ganz ehrlich sind, dann erleben wir Gebetserhörungen. Aber wenn wir keine Gottesbeziehung haben, dann haben wir 1000 Gründe, warum keine Gebetserhörung stattfindet. Das fährst du durch die Innenstadt, schreist zu Gott, weil du einen dringenden Termin hast, du musst pünktlich sein, du musst dein Auto abstellen. Und weil du nicht mehr weiter weißt, du bist der größte Heide, aber schreist Gott, du musst jetzt helfen. Da fährt einer raus und deine Reaktion ist, ach, was ist Glück, da fährt einer raus. Also, wie immer, deine Gotteserfahrung ist vielleicht, Gott erhört kein Gebet. Gott erhört kein Gebet. Und jetzt steckst du in dieser Lebenssituation, da hast du einen Menschen an deiner Seite, der mit zu kämpfen hat. Und die Frage ist, was ist die Gotteserfahrung, die jetzt vor mir steht? Und in Matthäus 11, 28, da hat Jesus gesagt, und das gilt seit 2000 Jahren, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und ihr eure Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Kommt alle her zu mir, ihr mühseligen und beladen, übersetzt Lussatz, ich werde euch erquicken. Gott bietet dir heute Morgen eine neue Gotteserfahrung an. Und wenn man diesen Text weiterliest, und das ist, glaube ich, sehr wichtig, und das möchte ich machen, ich habe das nicht hier vorne auf der Folie mitgebracht, da sagt er, ich habe es jetzt in Elbefelder revidiert, eine andere deutsche Übersetzung, kommt her zu mir alle, die ihr mühseligen und beladenen, ich werde euch Ruhe geben, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ein Bekannter hatte diesen Text gelesen und es ein bisschen salopp selbst übersetzt und hat gesagt, kommt her zu mir alle, ich will euch Ruhe geben und euch erquicken, aber nicht wie ihr wollt, sondern wie ich will. Das ist sehr treffend beschrieben. Unsere Vorstellung von Hilfe ist, dass Gott jetzt eingreift und in der nächsten Sekunde alles prima und super ist. Und das hat Gott mit Elia nicht gemacht. Es hat 40 Tage und Nächte mindestens gedauert. Eher 80 und dann die Zeit am Horeb, bis Elia aus seiner falschen Ausrichtung in seinem Leben rauskam und diese neue Beauftragung Gottes ausführen konnte und wieder in diesen Dienst des Propheten hineingehen konnte. Wir hätten am liebsten, dass alles so weitergeht, weil wir denken, es wäre gut. Aber wer im Burnout steckt, bei dem ist gar nichts mehr gut. Da ist das Leben in der Gesamtsumme gekippt. Und es braucht Zeit für Neuausrichtung, Neuorientierung, die falschen Skripte zu entdecken und sein Leben neu auszurichten. Und das geht nicht von heute auf morgen. Und da werden Entwicklungen kommen in dem Leben eines Burnout-Betroffenen, die werden ihm nicht schmecken. Aber sie werden helfen, dass das Richtige erreicht wird. Und deswegen ist diese Stelle so wichtig von Jesus, wie er das sagt, zu akzeptieren, dass er dir eine neue Gotteserfahrung anbietet. Aber er dich führen wird und du bereit sein musst, dich von ihm verändern zu lassen und die Dinge zu gehen, die Wege zu gehen, das anzupacken, wie Elia auch. Der musste wieder durch die Wüste zurück, wieder seinen neuen Auftrag ausführen, damit Gott in ihm das wirken konnte, was für ihn wichtig war und dass er in die Aufgabe hineinkam, in das Lebenssegment, das Gott auch für ihn gedacht hat. Und dazu möchte ich Sie heute Morgen einladen, zu dieser neuen Gotteserfahrung. Weil ich glaube, dass das der entscheidende Punkt ist, wenn man sich mit Gott auf den Weg macht, das Leben zu finden, so wie es Gott für dich vorbereitet hat, wie er dich gemacht hat und was er mit dir vorhat in dieser Welt, das kennenzulernen. Und dazu möchte ich dich einladen heute Morgen. Wir haben es so bei uns in der Gemeinde, dass nach dem Gottesdienst hier vorne immer Gelegenheit ist, miteinander zu beten. Wenn Menschen was haben, kommen manchmal Leute, die krank sind oder weil gerade eine Klassenarbeit ansteht oder was immer. Es kommen Menschen, die sagen, ich habe so eine Freude, weil Gott in dieser Woche was getan hat. Kommen nach dem Gottesdienst hier vorne, es sind ein paar Seelsorger da, mit denen man beten kann. Und ich möchte Sie einladen heute Morgen, wenn du merkst, dass Gott dich ruft und dir diese neue Gotteserfahrung anbietet, dass du sie ergreifst und dass du kurz herkommst, dass wir beten können und dass du mit Gott dich auf den Weg machst. Ob du selbst mit Ausbrennen zu tun hast und denkst, ich komme gar nicht mehr durch, oder ob du Menschen an deiner Seite, in deinem Umfeld hast, für den du heute hier bist, weil du nicht mehr weiter weißt, dass du die Erfahrung machst, auch Gott wird an deiner Seite sein und dir helfen, dass dieser Mensch zurechtkommt, dass du mit ihm leben kannst, mit ihm umgehen kannst. Und das ist das Allerbeste, viel wichtiger als das Seminar nachher, dass du dich auf Gott einlässt. Und dazu möchte ich dich einladen. Wir wollen ein Lied miteinander singen.